Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, wo es um Klimaschutz und Energiewende und das Ganze mit Fokus auf Sachsen geht. Neben mir, wie immer, mein geschätzter Kollege Jonathan Fasel.
Hallo Andreas.
Hallo Jonathan. Und heute, für die, die uns zuschauen, nicht übersehbar, die Weihnachtsfolge, das heißt die letzte Sendung in diesem Jahr. Worum wird es gehen, Jonathan?
Ja, also man merkt schon, dass die erneuerbaren Branche auch so ein bisschen schon in die Winterpause geht. Die Themen werden weniger, aber wir haben auch drei mitgebracht, die ganz spannend sind, unter anderem. Zum einen die Frage, welche Zukunft hat Biogas ganz konkret auch hier in Sachsen vor Ort? Dann gibt es einen neuen Batteriespeicher gegen Blackout, jetzt auch im Erzgebirge. Und wir schauen uns genauer an, erneuerbare Energien im Wald, das ist ja immer ein heikles Thema, da gibt es auch Neuigkeiten.
Genau, da gibt es eine Position, die wir erarbeitet haben und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und das Ganze nach dem kurzen Intro.
Ja, wir starten mit dem Thema Biogas, wie angekündigt. Hier erstmal ein Artikel, der erste hier oben von der Sächsischen Zeitung vom 1. Dezember. Landwirte, Doppelpunkt, wegen ihrer Vorteile würden wir die Biogasanlage gern halten. Es geht nicht nur um eine Biogasanlage, sondern um drei sogar am Schluss, die im Artikel auftauchen. Und es geht um, naja, erstmal ganz generell die Vorteile von Biogas, ne? Also es gibt da ungefähr drei große Dinge, die Biogas so bringt, und nicht Strom, Wärme und Dünger, der nicht so stinkt. Das ist tatsächlich echt ein Grund für viele Landwirte, auf Biogas zu setzen, diese drei Faktoren. Jetzt ist es so, die meisten Biogasanlagen stammen so aus der zweiten Hälfte der 2000er Jahre und nach 20 Jahren fallen eben die Biogasanlagen nach dem Erneuerbaren Energiegesetz aus der Förderung. Das heißt im Endeffekt, diese Festvergütung, gerade auf der Stromseite, durch den Netzbetreiber, die endet jetzt. Und jetzt gibt es eben mehrere Möglichkeiten, wie es weitergeht. Die eine ist die typische, dass man sagt, okay, man geht eben an den Großhandelsmarkt und verkauft den Strom auf dem Markt. Das schwankt dann aber ziemlich stark. Das kann natürlich hohe Erträge bringen in bestimmten Zeiten, aber auch natürlich mal auch ins Negative gehen. Und dann zahlt man auch als Betreiber drauf. Gerade bei so kleineren Biogasanlagen sind ja nicht riesige Teile. Da kann das schon ganz schön ins Geld gehen. Das ist schwierig und nicht und schwer planbar. Aber es gibt neuerdings ein neues Regime, das ist sozusagen jetzt angesetzt worden auf Bundesebene. Das sind nämlich regelmäßige Ausschreibungen der Bundesnetzagentur für Biomasseanlagen, die dann im Endeffekt, also neue und auch bestehende, können da reingehen und sich darauf bewerben, dass sie im Endeffekt hier einen Zuschlag bekommen, eine Vergütung zu erhalten, die quasi gekoppelt ist an die Strommenge und auch ein Stück weit niedriger ist als bisher. Aber durch bestimmte Flexibilitätsoptionen auch sozusagen Anreize setzt, diese Biogasanlagen genau dann einzusetzen, wenn eben auch gerade Wind und Sonne vielleicht nicht da sind. Das heißt im Endeffekt, dieser Fokus auf Flexibilisierung macht man dann auch ein Stück weit so mit Überbauung, dass man sagt, man hat eben eine reduzierte Leistung von 250 kW zum Beispiel und könnte die Anlage auch bis auf 500 kW hochfahren, ne? Also zu bestimmten Spitzenzeiten. Und das ist trotzdem etwas kniffliger, weil bisher liefen diese Anlagen meistens zu 100% ausgelastet, meistens durch. Und jetzt hat man ja die Frage mit der Flexibilisierung auf der Stromseite. Allerdings entstehen dann Fragen bei der Wärmeversorgung, ne? Weil die Maschinen ja nicht mehr auf 100% durchgehend ausgelastet sein dürften. Und das sind eben neue Fragen, die sich jetzt ergeben in diesem neuen Regime der stärkeren Flexibilisierung. Gleichzeitig kann man am zweiten Artikel sehr gut sehen, da geht es dann eher so um die Biogasbranche in Ostdeutschland insgesamt, hier von der Freien Presse vom 12. Dezember 2025. Titel des Artikels ist: Die Biogasbranche im Osten schöpft wieder Hoffnung. Da geht es im Endeffekt darum, dass das neue Regime anscheinend sehr interessant ist, weil jetzt immer mehr Akteure in diesen Markt reindrängen. Und zwar auch deswegen, weil, Wind und Solar, haben wir ja gesehen, erreichen Rekordwerte, über 60% mittlerweile in der Stromerzeugung 2025. Und in dieser aktuellen Lage werden eben flexibel einsetzbare Energieträger wie eben Biogas wieder stärker nachgefragt, auch hier in Ostdeutschland. So, und es ist im Endeffekt der Flexibilisierungsbaustein der Energiewende, könnte man sagen, weil er eben doch ein Stück weit speicherbarer, planbarer und abrufbarer ist als jetzt Wind und Sonne. So, wir reden ja bei Biogas von circa 6% in der gesamten deutschen Stromerzeugung, aber der ist, wie gesagt, bisher aufgrund des Regimes eigentlich nahezu nicht flexibel genutzt, sondern nur als Band. So, und jetzt könnte man eben das hier nutzen, Und dieses neue Regime, das kommt ganz gut an. Und das sieht man daran, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie der Energieversorger VNG jetzt massiv in Biogasanlagen, also auch bestehende, investiert. Über die Tochter Balance haben sie jetzt 10 Biogasanlagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Meckpomm übernommen. Und diese Anlagen könnten summa summarum ungefähr 221.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen. Da sieht man die Größenordnung einfach mal ganz kurz. Das ist interessant. Das heißt ja auch, anscheinend gibt es für diesen Versorger einen wirtschaftlichen abbildbaren Betrieb mit diesen Biogasanlagen, auch in diesem neuen Regime. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Andreas, da musst du jetzt helfen, weil jetzt wird es komplex. Und zwar um die BEE-Studie Neues Strommarktdesign. Das ist schon länger vor, hier unter klimaneutralesstromsystem.de zu sehen. Und ein Baustein von vielen dort in diesem etwas ausführlicheren Paper ist natürlich die Frage, dass sich so ein Strommarktdesign für alle Beteiligten lohnen muss, um erfolgreich zu sein. Und da kommt eben diese Erzeugerflexibilität ins Spiel. Bisher hat man ja ganz stark eben die Erzeugung nach der Nachfrage entlang gewichtet und erstellt. Und eben jetzt diesem Strommarktdesign, wie es jetzt langsam zum Tragen kommt, eben mit höheren Erträgen aus Wind und Solar, brauchen wir auch Erzeugerflexibilität. Und diese Erzeugerflexibilität, also dieses An- und Ausschalten, hoch runterfahren, muss eben auch vergütet werden können irgendwo. Also es muss irgendeine Belohnung dafür geben, dass man eben flexibel ist. So, und ich finde das sehr interessant. Das ist eben der Punkt hier, hat man eben so einen Vorschlag, wie es, dass man eben sagt, okay, Biogasanlagen müssen hier eben auf die Erzeugerflexibilität gehen. Und ich persönlich fand es sehr interessant, Andreas, die folgende Aussage. Also die Studie besagt, am Schluss als Ergebnis, aufgrund flexibel eingesetzter Bioenergie, unter anderem mit Kopplung an die Gasspeicher, konnte im Reformszenario mit anderen Technologien zusammen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit fast vollständig auf den Einsatz von H2-Gasturbinen verzichtet werden, die dann wiederum woanders genutzt werden können. Das heißt also de facto, da ist schon so viel Potenzial auch noch da, dass man damit wirklich innerhalb des Stromsystems große Mengen bewegen kann. Andreas, was sagst du?
Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was vielleicht wichtig ist, für jene, die sich jetzt noch nicht so tief damit beschäftigt haben. Wenn wir bei den erneuerbaren Energien auf die Energieerzeugungsanlagen schauen, wie zum Beispiel Wind und Solar, dann machen wir da quasi ein Ist-Gleichen und sagen, dient der Stromerzeugung. Also das ist so das, was sozusagen der Sinn und Zweck des Ganzen ist oder der Gewinn, den wir haben, wenn wir solche Anlagen bauen. Ne, bei Solar könnte man noch einen Schritt weiter gehen, dass man sagt, ja, wenn wir irgendwo eine Freifläche haben und die ist entsprechend gestaltet, dann erhöht das auch die Biodiversität, also sozusagen ein weiterer Nutzen, der dazu kommt, neben der reinen Stromerzeugung. So schauen wir aber mit diesem, die Anlagen dienen der Stromerzeugung, mit diesem Fokus schauen wir oftmals auch auf die anderen Anlagen der Erneuerbaren. Nun ist es aber gerade bei Biogasanlagen und auch bei Wasserkraftanlagen so, dass es weitere Effekte gibt, die durchaus mit dem, ja, damit, dass die vorhanden sind, positive Nutzen haben. Wasserkraft wäre jetzt ein extra Thema, will ich nicht drauf eingehen, aber bei den Biogasanlagen ist es ja nicht nur die reine Stromerzeugung, du hast es schon gesagt, wir haben die Wärmeerzeugung. Und bei den Biogasanlagen, manche sprechen auch von Biogasspeicheranlagen oder Speicherkraftanlagen, weil ja quasi die Biogasanlage ihren Speicher schon mitbringt. Also wenn wir haben das hier unten mal KI generiert, rechts ist da so eine Biogasanlage zu sehen. Wir haben ja diese gewölbten Dächer, sage ich mal, die, wenn die eingefallen sind, dann läuft die gerade nicht, aber wenn die gewölbt sind, dann sind die schön mit Gas gefüllt. Das Gas, was dann letztlich zum Blockheizkraftwerk geht und da verstromt wird und natürlich auch die Wärme genutzt wird, also ist da bereits ein Speicher drin. Und du hast ja davon gesprochen, Thema Flexibilisierung, dass man also sagt, wir müssen ja solche Kraftwerke eigentlich nicht durchgängig laufen lassen, denn wir können ja die Energie, das Gas speichern und nutzen die nur dann, wenn sozusagen die anderen Erneuerbaren, ich sage jetzt mal schwächeln, weil halt mangels Wind oder mangels Sonne weniger da im Angebot ist. Also nehmen wir sozusagen flexibel die Biogasanlagen, dann, wenn die anderen schwächer sind. Und das kann man dadurch machen, dass man also zum Beispiel neben dem vorhandenen Blockheizkraftwerk einfach ein zweites hinsetzt. Dann hat man die doppelte Leistung und dann fährt man die nicht den ganzen Tag, sondern nur noch einen halben Tag, hat also den gleichen Verbrauch über den Tag, ist also flexibel. Und diese Flexibilisierung ist eigentlich nichts Neues. Es gibt schon seit vielen Jahren die Möglichkeit. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, mit welchem EEG die eingeführt wurde, aber die wurde halt oder wird halt kaum genutzt. Das ist halt das Problem, weil der Anreiz für die Flexibilisierung, das ist relativ teuer, da ein zweites Blockheizkraftwerk daneben zu setzen, da fehlen halt oftmals die Anreize. Und du hast ja schon auf die Strommarktdesign-Studie des Bundesverbandes Erneuerbare Energie verwiesen, wo also sehr auf diese Biogasanlagen geschaut wird, weil die halt den Effekt, wenn man das entsprechend flexibilisiert, einen starken Effekt im System haben. Zum anderen ist die Fortführung der Biogasanlagen auch aus Perspektive der Bauern eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, denn so wie ich das aus Gesprächen mit Bauern kenne oder Agrargenossenschaften, hat die Biogasanlage durchaus den Effekt, dass es oftmals sozusagen der Schlüssel noch ist, die schwarze Null noch umzusetzen. Also es ist eine weitere Einnahmequelle für die Landwirte. Und damit lässt sich schon auch wirtschaften. Ne? Klar, man kann jetzt sagen, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, Agri-PV oder so. Aber zumindest in der bisherigen Konstellation hilft es den Landwirten da auch sozusagen die schwarze Null zu erzeugen. Und das ist ja manchmal nicht so einfach. Was natürlich dazu kommt, das will ich auch nicht verhehlen, dass man darüber nachdenken sollte. Wir brauchen natürlich viel Fläche für die Biogasanlagen, also für die Stoffe, die dann da reinkommen. Und Fläche ist ein hohes Gut. Und das wird früher oder später sicher auch in Konkurrenz treten zu dem Thema der Bioplastik. Wir werden ja sozusagen die ganzen Erdölprodukte, denn selbst wenn ich Erdöl nicht sofort verbrenne und dann CO2 erzeuge, aber früher oder später landet auch die Plastik entweder in der Verbrennungsanlage oder auf der Halde, wo es sich zersetzt und CO2 freisetzt. Also auch da brauchen wir Alternativen gegen das Ganze gegen das ganze Erdöl. Und da wird die Bioplastik verstärkt ins Spiel kommen, was natürlich eine gewisse Flächenkonkurrenz ist. Das mag dann für die Einnahmen vielleicht gar keinen großen Unterschied machen, aber natürlich für die Stoffe, die ich brauche, um die Biogasanlagen zu befüllen, spielt das natürlich schon noch eine Rolle. Wie sieht es da mit der Flächenkonkurrenz aus? Also spannendes Thema. Wir sollten vielleicht auch mal demnächst jemanden zu uns einladen, der da noch tiefer in der Materie drinsteht. Insoweit aber hier mal sozusagen ein erster Blick auf das Thema der Biogasanlagen. Ja, wir wechseln mal sozusagen inhaltlich ein wenig sozusagen unsere Perspektive. Und hier der Hinweis auf eine Studie, die in der freien Presse erwähnt wurde vom 2.12. Umwelttechnologie boomt, China dominiert. Also quasi das alte Thema. Wir haben hier die Studie verlinkt. Und wir haben mal Notebook LM gefüttert mit den Daten und schauen da jetzt mal rein.
Willkommen zurück. Heute schauen wir uns eine der größten wirtschaftlichen Umwälzungen unserer Zeit an. Das explosionsartige Wachstum der grünen Wirtschaft. Wissen Sie, das ist ein Rennen mit riesigen Chancen, aber auch mit einem knallharten Wettbewerb. So, und jetzt schauen Sie sich mal diese Zahl an. 5 Billionen Dollar. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine 5 und dahinter kommen 12 Nullen. Unglaublich. Und das ist jetzt keine Prognose für die Zukunft. Nein, das ist die Realität hier und heute. Das schiere Ausmaß dieser Chance ist einfach gewaltig. Und genau das ist die entscheidende Frage, der wir heute nachgehen. Denn in diesem Rennen, da geht es um nichts Geringeres als um die technologische Führung, um wirtschaftliche Macht und, ja, um die Zukunft ganzer Industrienationen. Also, tauchen wir mal ein. Und das Wichtigste zuerst. Wir müssen verstehen, dass die grüne Wirtschaft keine Belastung ist. Ganz im Gegenteil. Sie ist ein gigantischer Wachstumsmarkt. Tatsächlich ist die grüne Wirtschaft der am zweitschnellsten wachsende Sektor der Welt. Nur der Technologiesektor ist noch schneller. Sie wächst sogar deutlich schneller als der breite Aktienmarkt, also der S&P 500. Und dieses Wachstum, das geht einfach weiter. Man rechnet damit, dass der Markt bis 2030 auf über 7 Billionen Dollar anwächst. Dieses Momentum ist praktisch unaufhaltsam. Dieses Zitat hier bringt die Denkweise von globalen Führungskräften ziemlich gut auf den Punkt. Die sehen diesen Wandel nicht als Bedrohung, sondern als eine aktive Chance, die Märkte von morgen selbst zu gestalten. So, aber jetzt kommen wir mal zum Kern des Problems. Denn in diesem globalen Rennen gibt es einen ganz klaren Spitzenreiter. Und der ist, ganz besonders für uns in Europa, eine massive Herausforderung. Der entscheidende Punkt ist die Investitionslücke. China steckt 60% mehr in saubere Energie als der nächstgrößte Player, die EU. Das ist ein Vorsprung, der die globalen Spielregeln einfach mal neu definiert. Und diese Grafik hier, die zeigt das Ergebnis ganz deutlich. China investiert nicht nur, China dominiert die entscheidenden Lieferketten. Ob es jetzt um Batteriezellen, Solarzellen oder Windturbinen geht, das Ausmaß dieser Kontrolle ist, man muss es so sagen, erdrückend. Aber, und das ist wichtig, es geht nicht nur um die Produktion von heute. China sichert sich auch die Technologien von morgen. Während Europa in der Forschung oft exzellent ist, schafft es China, diese Innovation dann auch in industrielle Dominanz umzusetzen. Dieses Zitat fasst diese historische Machtverschiebung, die wir gerade miterleben, perfekt zusammen. Die Frage für uns ist also, wie kann Europa in diesem Rennen überhaupt noch mithalten und verhindern, komplett den Anschluss zu verlieren? Und das bringt uns auch schon direkt zu Europas Strategie. Denn es geht nicht darum, China einfach zu kopieren. Es geht darum, Europas ganz einzigartige Stärken in einem ganz bestimmten Bereich auszuspielen. Wo liegt also Europas Wettbewerbsvorteil? Tja, bei der Lösung der schwierigsten Probleme, den sogenannten schwer dekarbonisierbaren Sektoren wie Stahl, Zement oder Luftfahrt. Genau hier kann Europa seine Ingenieurskunst und Technologieführerschaft voll ausspielen. Und dafür wird richtig Geld in die Hand genommen. 40 Milliarden Euro fließen allein aus EU-Programmen wie dem Innovationsfonds ganz gezielt in diese Deep-Tech-Lösungen, also von grünem Wasserstoff bis hin zur CO2-Abscheidung. Europas vielleicht größter Vorteil ist aber die Regulierung. Durch klare Quoten und Förderinstrumente schafft die EU einen einzigartigen, geschützten Markt für genau diese Zukunftstechnologien. Und das ist ein strategischer Vorteil, den China nicht so einfach kopieren kann. Okay, fassen wir das Ganze mal zusammen. Das Rennen ist noch nicht entschieden, aber es erfordert sofortiges und ganz wichtig gemeinsames Handeln von Politik und Wirtschaft hier in Europa. Was muss also getan werden, um im Wettbewerb mit China zu bestehen? Die Strategie, die lässt sich im Grunde in zwei Bereiche unterteilen. Also, zuerst die Politik. Sie muss klare Ziele setzen, sie muss Nachfrage schaffen, Kapital absichern und Hürden wie diese ewig langen Genehmigungsverfahren abbauen. Kurz gesagt, es geht um Verlässlichkeit und Geschwindigkeit. Und die Unternehmen? Tja, ihre Aufgabe ist es, grüne Produkte attraktiv und vor allem kostengünstig zu machen, Nachfrage zu bündeln und dann gemeinsam mit der Politik die regulatorischen Rahmenbedingungen zu gestalten. Und dieses Zitat hier bringt es wirklich auf den Punkt. Es geht nicht um Umwelt gegen Wirtschaft. Für Europa sind Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit einfach zwei Seiten derselben Medaille. Und so beenden wir diese Analyse mit der alles entscheidenden Frage. Wird Europa die grüne Zukunft anführen oder wird es ihr nur hinterherlaufen? Die Weichen dafür, die werden genau jetzt gestellt. Und die Antwort, die wird die globale Wirtschaftsordnung für Jahrzehnte bestimmen.
In dem Sinne, wir gehen weiter. Hier ein Interview mit unserem Ministerpräsidenten vom MDR vom 15.12.2025 mit der Überschrift Maßnahmen reichen keinerweise aus, Kretschmer warnt vor ökonomischen Absturz. Und das ist also den Artikel, den wir hier verlinkt haben, da ist auch sozusagen das Interview als Audio vorhanden, man kann es sich anhören und es gibt auch sozusagen einen Text, wo das Interview zusammengefasst wird. Und wir haben uns das mal näher angeschaut und wenn wir sozusagen die Aussagen von Michael Kretschmer zum Klimaschutz und zur Energiewende, wenn wir da reinschauen, dann offenbart sich ein tiefes Zerwürfnis zwischen seiner auf Bestandswahrung ausgerichteten Regionalpolitik und den Erfordernissen einer globalen Transformation. Also soweit. Wir kommen nicht ohne Grund, nach dem vorhergehenden Artikel jetzt auf diesen Artikel zu sprechen. Kritiker reden hier auch von einem Trödelmodus Kretschmers. welcher dem Standort Sachsen erheblichen Schaden zufügt. Die Kritikpunkte lassen sich in vier Kernbereiche zusammenfassen. Zum einen ist das die wirtschaftliche Unhaltbarkeit. Die Forderung nach einer Verschiebung der Klimaziele auf 2050 und die Infragestellung der hundertprozentigen Klimaneutralität widerspreche der physikalischen Notwendigkeit zur Begrenzung der Erderwärmung und erhöht das Risiko für irreversible globale Schäden. Also nochmal an der Stelle, wenn wir hier von Klimaschutz reden, dann geht es natürlich immer nur darum, dass Deutschland und damit natürlich auch Sachsen seinen Anteil, was es an Verpflichtungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen hat, auch wahrnimmt. Na, jedes Land muss sich um seinen Anteil kümmern. Wir wollen gar nicht mehr machen, als wie die anderen Länder verpflichtet sind. Aber wir wollen das machen, wozu wir Deutschland, Sachsen verpflichtet sind. Und da können wir hier nicht ausbrechen, so wie Kretschmer das fordert. Und es ist auch eine, das ist soweit der zweite Kritikpunkt, ökonomische Kurzsichtigkeit. Kretschmer gibt ja immer wieder vor, die Industrie schützen zu wollen. Und soweit ist das natürlich ein Ziel, was anerkennenswert ist. Aber die Industrie- und Handelskammern und die Experten, die sich damit beschäftigen, warnen davor, dass sein Kurs die Planungssicherheit untergräbt und Sachsen im Wettbewerb um grüne Standortvorteile zurückwirft. Also die Gefahr einer sogenannten fossilen Wirtschaftsruine, die ist durchaus realer, als wenn man dann irgendwie sagt, dass wir kommen hier zu einer grünen Ruine. Wenn Sachsen an veralteten Technologien wie Kohle und Verbrenner festhält, während die globale Leitindustrie längst auf Elektromobilität und grüne Energie setzt, dann verlieren wir gerade in Sachsen die Transformation. Ja, also nochmal der Verweis auf den vorhergehenden Beitrag. Und die sächsischen Industrie- und Handelskammern betonen, dass die Verfügbarkeit vom günstigen Ökostrom längst ein entscheidender Standortvorteil ist. Und die Bremser-Rhetorik, die wir hier bei Kretschmer erleben, insbesondere bei der Windkraft, gefährdet die Ansiedlung von Zukunftsindustrien, die auf eben diesen grünen Strom und die grünen Gase angewiesen ist. Und wir hatten das ja in unserem letzten Update Nummer 41 ausführlich auch aufgezeigt. Des Weiteren ergibt sich hier ein verfassungsrechtlicher Konflikt. Der Vorschlag, die Reduktionslasten in die Zukunft zu verschieben, steht doch im eklatanten Widerspruch zu dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welcher sich mit der Generationsgerechtigkeit und ja, der intertemporalen Freiheitssicherung beschäftigt hat. Also mit anderen Worten, wir können das nicht immer weiter in die Zukunft verschieben, weil das ist quasi unfair den nachfolgenden Generationen gegenüber, die davon gar nichts haben. Und insoweit ist ja der Aufschrei, der da zumindest durch einen Teil der jungen Menschen geht, ja durchaus berechtigt. Letztlich zeigt sich auch immer wieder, vierter Kritikpunkt, eine Fehlinterpretation von Marktmechanismen. Es gibt ja immer wieder sozusagen diese Darstellung oder dieses Problematisieren der negativen Strompreise. Nee, wir würden Strom wegwerfen, so wird das ja manchmal auch formuliert, oder verschenken oder ins Ausland entsorgen. Ne? Also diese Begrifflichkeiten sind schon stark Stammtisch geprägt. Die Überproduktion von Windkraft wird sozusagen hier als etwas Negatives dargestellt, statt dies als ein Zeichen für mangelnde Flexibilität im Strommarkt und für fehlende Speicher zu sehen. Die negativen Strompreise, und das soll nochmal betont werden, setzen einen Marktanreiz. Also wir wollen ja immer wieder, dass der Markt regelt, dass der Markt entscheidet. Und genau das ist ja das, was mit den negativen Strompreisen passiert. Das macht etwas mit dem Markt. Der Speicherboom, wie wir den im Moment erleben, ist nicht ohne Grund entstanden. Man kann sagen, negative Strompreise sind ein Innovationsmotor, der den Umbau zu einem intelligenten, flexiblen Energiesystem vorantreibt, anstatt lediglich ein Zeichen von Überproduktion zu sein. Und letztlich, weil das ja auch immer wieder Thema ist bei ihm, sicherheitspolitische Riskanz. Die Forderung nach einer Rückkehr zu russischem Gas wird als strategischer Fehler bewertet, der Deutschland erneut in gefährliche Abhängigkeiten führt und die europäische Solidarität untergraben würde. Also auch da nochmal der Verweis auf unser letztes Sachsen-Update. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Position, die Kretschmer hier wiederholt wiedergibt, ist ja jetzt nicht wirklich neu, dass die kurzfristig populistisch opportun erscheinen, um die Ängste, die vor Wandel bestehen. Menschen haben oftmals Sorge, weil Wandel ist natürlich auch immer mit Ungewissheit verbunden. Was kommt denn da auf uns zu? Ne? Das Alte kennt man. Also insoweit können da auch Ängste entstehen. Aber denen muss man sich halt stellen. Das geht durch, dass man sich damit sachlich beschäftigt. Und wenn wir aber hier sozusagen seine Position konkret untersuchen, und er selber wünscht ja immer, dass es einen sachlichen Diskurs gibt, aber scheint dann auch den Argumenten wirklich nicht zugänglich zu sein. Wir würden also hier, wenn wir seinen Positionen folgen, einen Rückschritt Sachsens und Deutschlands in Kauf nehmen, der uns langfristig teurer zu stehen kommt, als sozusagen hier diese kurzen, wir bleiben da, wo wir sind. Die sächsische Wirtschaft, und das ist das, was ich abschließend nochmal festhalten will, die fordert keine Debatten über Ziele. Also wir wollen nicht über Ziele diskutieren und die Wirtschaft will nicht über Ziele diskutieren, sondern sie möchte eine verlässliche und pragmatische Umsetzung. Und damit ist dieses Hickhack, was wir jetzt gerade hier in Sachsen erleben, eigentlich eine Katastrophe. Ja. Und vielleicht noch ein Punkt, weil es ja immer gesprochen wird, wir müssen die Energiewende mit Augenmaß umsetzen und so weiter. Es gibt keinen einzigen Grund, warum Sachsen anders behandelt werden sollte als andere Bundesländer. Und wenn wir auf die Zahlen schauen, und das ist der zweite Beitrag, auf den ich gleich noch komme hier, wenn wir auf die Zahlen schauen, dann ist Sachsen nach wie vor Schlusslicht beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Windkraft. Ich habe hier mitgebracht eine ganz aktuelle Meldung der Agentur für erneuerbare Energien. Und wenn wir mal auf die nächste Folie schauen, dann sehen wir hier die Flächen für Windenergie. Und wenn wir hier bei Sachsen im Vergleich zu den anderen Bundesländern schauen, dann sehen wir, wie gering die Fläche ist, die derzeit in Sachsen ausgewiesen ist. Und selbst das, was ausgewiesen werden soll, also Zielwert 2027, und nun bin ich mir gar nicht sicher, weil hier Stand 24 steht, ob das noch das 2% Flächenziel ist, wie wenig das dennoch im Vergleich zu den anderen Flächenländern ist. Wir müssen natürlich auf die Flächenländer schauen. Unsere Ziele sind da durchaus, also dieses 2%-Ziel oder jetzt 1,3%-Ziel bis 27 ist nichts, was uns irgendwie im Vergleich zu anderen Bundesländern überfordert. Und wenn wir auf die Genehmigungszahlen schauen in unserem Bundesland im Vergleich zu den anderen Bundesländern, dann sieht man hier der Balken der Genehmigungen im 2024 bzw. auch 2025. Also gerade noch so, dass man überhaupt erkennen kann, dass da was genehmigt wurde im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Da weiß ich nicht sozusagen, von welchem maßvollen Ausbau er hier spricht. Also wir müssen hier eher davon sprechen, dass die Windenergie fast gar nicht ausgebaut wird. Also da irgendwie maßvoller zu sein, das ist schon sehr populistisch an der Stelle. Also anders kann ich das hier nicht festhalten. Gut, ja. Wir kommen zu den schöneren Meldungen, würde ich sagen.
Ja, und zwar also auch deswegen, weil der Kontext dieser Meldung lustig ist, finde ich. Es geht um einen Batteriespeicher im Erzgebirge. Der Artikel lautet Batteriespeicher gegen Blackout, Doppelpunkt, neues Bauvorhaben fürs Erzgebirge. Von der Freien Presse. Vom 8. Dezember 2025. Und es gibt eine Vorgeschichte zu diesem Projekt im Endeffekt. Es geht nämlich um einen Windpark in Jahnsdorf bei Chemnitz. Und der ist durchaus umstritten. Es geht um drei Windräder auf dem sogenannten Schneckenberg, je 169 Meter hoch bis zur Narbe und sollen insgesamt etwa 16.000 Haushalte versorgen können. Und auch das ist auch ganz mit Vorteilen verbunden für die Gemeinde, also circa 45.000 Euro jährlich gehen da als Beteiligung jährlich an die Gemeinde, in die Gemeindekassen ein. Trotzdem ist man da sehr, sehr kritisch, weil rundherum schon Autobahn, Flugplatz und so weiter und es ist eine weitere Belastung der Bürgerinnen und Bürger, deswegen ist da auch durchaus Stunk schon drin. Jetzt kommt es aber zur Überraschung am Umspannwerk, in der Nähe des Umspannwerks, das in der Nähe ist. Dort baut derselbe Projektentwickler im Endeffekt noch einen Batteriespeicher mit ein. Der ist neu angemeldet worden und zwar so ein mittelgroßer, sag ich mal, 20 Megawatt Leistung, 40 Megawattstunden Kapazität. Das geht um ungefähr 20.000 Haushalte, passend zum Windpark im Endeffekt. Hier ist die Reaktion des Bürgermeisters ganz im Gegenteil sehr positiv. Der sagt nämlich wunderbar, das ist ja sozusagen noch ein Stück weit eine Sicherung gegen Blackouts und hilft der Region weiter. Und es könnte sogar sein, dass die Gewerbesteuer des Speichers eben hier auch in der Gemeinde verbleibt. Im Endeffekt kann das so eine Analogie machen. Im Endeffekt ist die Leitung des Windparks bis zum Umspannwerk ein Stück weit die Landstraße. Das Umspannwerk ist sozusagen die Auffahrt auf die Autobahn in die Höchstspannungsebene. Und dieser Speicher direkt davor ist wie eine Art Rastplatz, der quasi nochmal sozusagen die Batterien füllt, im Maße des Wortes. Das ist eigentlich eine schöne Analogie in diesem Artikel auch. Ich finde es interessant zu sehen, wie im Endeffekt verschiedene Technologien hier auch verschieden behandelt werden, auch wenn sie auf dieselbe Ziel einzahlen, nämlich einer Unabhängigkeit einfach einer dezentralen und eigentlich für alle vorteilhaften Art der Energieerzeugung. Ja. Genau. Soweit zum Erzgebirge.
Ja, prima. Deswegen eine schöne Meldung und wir gehen mal weiter. Hier der Hinweis auf ein Positionspapier, was wir als Verband erarbeitet haben, mit der Überschrift Erneuerbare Energien und Waldnutzung. Natürlich hier mit Fokus auf Sachsen. Wenn wir kurz auf den Waldzustand schauen, nach dem Waldzustandsbericht 2025 sind nur noch 21% der Bäume gesund. Also besonders die Fichtenmonokulturen brechen zusammen. Die sogenannten Kalamitätsflächen, also geschädigte Flächen, sehen wir als Verband als ideale Standorte für Windräder, da dort ökologisch kaum noch wertvoller Bestand vorhanden ist. Wir hatten es gerade aufgezeigt, beim Ausbau der Windenergie hinterher und deswegen sehen wir die Nutzung von Waldflächen als eine Chance für nachhaltige Planungsweise. Unser Positionspapier ist ein Plädoyer für eine pragmatische Energiewende im Wald und unsere Hauptbotschaft dabei ist, dass wir den Wald nutzen sollten, um ihn auch vor dem Klimakollaps zu retten. Und die Windenergie kann dabei Partner der Forstwirtschaft sein, also die Forstwirte generieren Einnahmen durch die Verpachtung der Flächen, die sie wiederum nutzen können für den Waldumbau und sozusagen der erforderlich ist, also Umbau meint hierhin vom Nadelwald zum Mischwald. Wir haben uns natürlich auch mit der Photovoltaik beschäftigt und hier muss man sagen, also grundsätzlich, Ausnahmen mag es immer geben, aber grundsätzlich Photovoltaik im Wald lehnen wir ab. Das hat verschiedene Forderungen, es wird viel mehr Fläche benötigt, das bricht sozusagen die Gebietskulisse auf. Deswegen ist das grundsätzlich abzulehnen, auch da wird es sicherlich Ausnahmen geben, aber vom Grunde her keine Photovoltaik im Wald. Wir sind auch sozusagen dafür, dass die Genehmigungsprozesse auf den Waldflächen vereinfacht werden, damit, also zumindest dann, wenn es hier nicht um sensible Altholzbestandteile geht, also so dieses Thema der Märchenwald wird jetzt abgeholzt, das ist natürlich nicht gewollt, also keine Windräder in der Kernzone vom Sächsischen Schweiz oder so, also da will niemand Windräder hinbauen, aber geschädigte Flächen, wo möglicherweise gar keine Bäume mehr stehen, die aber rein rechtlich noch als Wald zu behandeln sind sozusagen gut geeignet, um auch da als Standort für Windenergie zu dienen. Wer das Ganze nachlesen mag, wir haben unsere Positionspapier doch recht umfangreich gestaltet. Also da ruhig mal reinschauen, wer das vertiefen mag. Genau. Ja, und damit kommen wir schon zur letzten Meldung. Das war hier die Überschrift von der Sächsischen vom 18.12. Umweltfreundlich heizen, neue Energiegenossenschaft plant Nahwärmenetz in Milkel. Es gibt eine neue Bürgerenergie-Gemeinschaft und zwar nennt die sich Vitai, wir leben Energie. Vitai ist sorbisch, heißt so viel willkommen, also jeder ist willkommen da mitzumachen. Es wird hier der Aufbau eines umweltfreundlichen Nahwärmenetzes erfolgen, in das rund 2 Millionen investiert werden. Geplant ist eine zentrale Heizungszentrale mit Holz aus der Region. Also man hat vorher geschaut, können wir aus der Region selbst genügend Holz zur Verfügung bekommen. Das ist also abgesichert. Und perspektivisch soll das Ganze dann um Photovoltaik ergänzt werden, um Haushalte, öffentliche Gebäude und Betriebe zuverlässig und klimafreundlich mit Wärme zu versorgen. Also hier mal eine Bürgerenergiegemeinschaft, die sich von vornherein mit dem sozusagen Ziel gegründet hat, ein Nahwärmenetz aufzubauen. Zahlreiche Anwohner haben da auch Interesse bekundet und das Projekt soll schrittweise umgesetzt werden. Das Thema ist bei uns nicht neu. Wir hatten schon vor einigen Wochen einen Livestream mit Marcel Bellmann, der das da als Klimamanager der Gemeinde Radibor federführend in den Händen hält. Hatten wir sozusagen einen Vortrag von ihm gehört. Wer das sozusagen sich nochmal anschauen mag, haben wir das hier noch einmal verlinkt. Gut, damit sind wir im Prinzip mit unserer, ich sage jetzt mal, Weihnachtssendung durch. Wir verabschieden. Oh, Moment. Das möchte ich doch groß sehen. Also, ich schalte mal kurz zurück. Okay, also, hätte ich mal das gewusst, hätte ich mich auch vorbereitet.
Tja, wir hatten immerhin, also ich dachte jetzt zum Schluss hin, kann ja die weihnachtliche Stimmung aus den Rahmen, die uns umgeben, hier noch auf den Bildschirm übergehen. Und man sieht es zwar nicht so richtig, aber ich habe so ein kleines Hirschgeweih noch auf.
Prima. Also, im Abspann verabschieden wir uns mit einer winterlichen Impression auf eine Anlage, eine Vestas V27 mit 225 kW.
Schön.
Es handelt sich um eine Anlage des Windparks Hürthstein. Und Hürthstein war der erste Windpark 1992 in Sachsen. Und weil ich sage 225 kW, nur noch mal so am Rande. Moderne Anlagen haben heute 6 MW, also 6 Megawatt. Das ist also das mehr als 25-fache der Anlagen, die 1992 installiert wurden. Also eine beachtliche Entwicklung in den letzten Jahren, die da auch erfolgt ist.
Ja, schön.
In dem Sinne,
sehr schön.
In dem Sinne dir, Jonathan, und natürlich den Zuhörern und Zuschauern frohe Weihnacht und kommt gut ins neue Jahr.
Bis bald. Tschüss.